Am Mikrofon Dennis Scheck. Um Passion und um literarische Leidenschaft geht's heute im Büchermarkt. Zum einen möchte ich Ihnen die österreichische Autorin Theresa Brähauer vorstellen, die mit ihrem Debüt für den Herrscher aus Übersee am Anfang ihrer literarischen Karriere steht. Am Ende ihres Berufslebens dagegen haben sich Petra und Joke Frerichs entschieden, sich als Autoren von Sekundärliteratur noch einmal ganz neu zu erfinden und Bücher etwa über Schriftsteller wie Dieter Wellershoff zu schreiben. Eigentlich könnten sie selbst einem Roman entstiegen sein, einem Roman von Dieter Wellershoff vielleicht oder vielleicht auch von Martin Walser, die passionierten Leser Petra und Joke Frerichs aus Köln, die gemeinsam ihre Lesespuren niedergeschrieben haben, Besprechungen von Romanen, Essays und Gedichten der zeitgenössischen, aber auch der klassischen Literatur oder unter dem Titel »Leben braucht keine Begründung« einen buchlangen Essay über Dieter Wellershoff verfassten. Unsere Mitarbeiterin Melissa Beil porträtiert ein ungewöhnliches Autorenpaar.
Als ich nämlich plötzlich Zeit hatte, über mich nachzudenken, interessierte mich die Frage, wie bin ich zu dem geworden, der ich bin. Getreu dem Motto von Heiner Müller, wie man aufwächst, so denkt man.
Leben braucht keine Begründung. Dies ist nicht nur ein eindrückliches Zitat von Dieter Wellershoff, sondern es ist auch ein Grund für die Entstehung des gemeinsamen Werkes der beiden Kölner Literaturenthusiasten Petra und Joke Frerichs. Neben dem gleichnamigen Buch Leben braucht keine Begründung zum literarischen Werk von Dieter Wellershoff hat das Ehepaar seine Lesespuren herausgegeben. Ein kunterbunter persönlicher Literaturkanon, der dem Leser einen unvermittelten Zugang zu ausgewählten Werken vermittelt. Das Lesen und das ausgeprägte Interesse, sich mit Literatur auseinanderzusetzen, begleitet Petra und Joke Frerichs schon seit Schulzeiten. Immer wieder hinterließen Werke wie Don Quixote, Der Körper und die Träume von Dieter Wellershoff oder Christa Wolfs Cassandra Spuren im Gedächtnis der beiden. Auf zweitem Bildungsweg beschäftigten sie sich jedoch später beruflich mit Sozialwissenschaften. Doch die steinernen Vorgaben, der begrenzte Raum, sich auszudrücken, ließ im Laufe der Zeit in beiden den Wunsch wachsen, sich freier, unbefangener ausdrücken zu wollen. Für Joke Frerichs, der wie seine Frau lange an einem sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut tätig war, bot sich vor 10 Jahren die Möglichkeit, aus dem Beruf auszusteigen und sich in der Literatur zu verwirklichen. In der neu erlangten Freizeit kam der 1945 geborene Frerichs ins Grübeln.
Und ausgestattet mit Notizbuch und Fotoapparat bin ich dann an die Städten meiner Kindheit gefahren und habe mir die Straße, in der ich aufgewachsen bin, eine Arbeitersiedlung vor der Werft in Emden, angesehen. Ich habe mir die alten Häuser angesehen, wo früher Kaninchenställe und Äcker waren, heute Garagen. Ich bin dann auf die Werft gegangen, wo mein Großvater, mein Vater, meine Brüder gearbeitet haben.
Das Einfangen der Eindrücke, das Auseinandersetzen mit dem eigenen Ich und der eigenen Vergangenheit führte dazu, dass Frerich sein erstes Buch Zugänge verfasste. Es geht ihm darum, den Wandel der Zeit und seine persönliche Entwicklung zu fixieren. Auch Erinnerungen festzuhalten, die im Laufe der Jahre flüchtig werden, vielleicht sogar ganz verschwinden, war eine Motivation für dieses erste Buch. Doch nicht nur das Manifestieren von Eindrücken und Beobachtungen war ihm wichtig. Er wollte ein Gedenken stiften, indem er die wichtigsten Menschen, die zu seinem Denken und Leben beigetragen haben, in diesem Buch verewigte. In seinem Buch Missionen beschäftigt sich Frerichs nach dem Vorbild Albert Camus in einem fiktiven Dialog mit den Fragen der Welt, die auch in zeitpolitischen Belangen aktuell bleiben und immer wieder auf das eigene Leben anwendbar sind.
Da habe ich ja eigentlich die Probleme, die mich bewegen, also Glaubensfragen, andere Fragen, bearbeitet. Ich habe mich in den 60er Jahren sehr für Albert Camus interessiert. Und Camus war so etwas wie eine moralische Anstalt für uns neben Sartre in der Zeit. Und ich hatte immer vor, mal ein Buch zu schreiben, das in etwa sich ausrichtet an dem Fall von Camus. Das ist ein fiktiver Dialog mit einem Partner, der eigentlich gar keine Rolle spielt. Der Protagonist stellt Fragen und antwortet gleich selber darauf und resoniert eigentlich über den Zustand der Welt. Und diese Stilform des fiktiven Dialogs habe ich eigentlich mir zum Vorbild gemacht.
Das Resonieren über den Zustand der Welt spielt für Joke und Petra Frerichs auch beim Umgang mit Literatur eine große Rolle. Auch für die promovierte Germanistin Petra Frerich, seit 1969 mit Joke Frerich verheiratet, gewinnt das Schreiben mit dem Berufsausstieg 2001 zunehmend an Relevanz. Endlich hat sie Zeit zu lesen und tut dies in enormer Ausgiebigkeit, bis ihr die Idee kommt, die Leseeindrücke aufzuschreiben, damit sie nicht verloren gehen. So beginnt sie, seitenlange Notizen über ihre Leseerfahrungen anzufertigen.
Ich wollte mir meinen persönlichen Zugang zu einem Werk festhalten. Ich wollte aufschreiben, was ich bemerkt habe. Dazu muss ich sagen, ich habe immer schon einen guten Blick auf die Struktur eines Werkes gehabt. Struktur, wie ist die Machart, wie ist der Bauplan?
Die Art, wie sie ihre Notizen aufschreibt, findet in ihrem Umkreis großen Anklang. 2010 entscheidet sich Petra Frerichs dann, ihre Momentaufnahmen, Notizen über Literatur, Malerei, Film, herauszugeben. In diesem umfangreichen Buch findet sich ihr persönlicher Kanon von Romanen, Lyrik, Bildern und Filmen. Sie scheut sich nicht, neben der Interpretation ihre Emotionen mit in die Betrachtung einfließen zu lassen. Lesen war immer die Leidenschaft, die das Ehepaar miteinander teilte. Obwohl sich der literarische Geschmack der beiden stark unterscheidet, kommt ihnen irgendwann die Idee, die Leidenschaft für das Lesen zu einem gemeinsamen Projekt zu machen.
Es fing an damit, Stichwort Wellershoff, das war nämlich der erste Versuch. Ich las den Liebeswunsch, nach langer Zeit mal wieder Wellershoff, und war so begeistert und sagte, das musst du unbedingt lesen. Und in der Zwischenzeit, wo er es las, habe ich darüber geschrieben. Und dann sah er das und dachte, er hätte auch noch ganz andere Punkte da drin gefunden. Ich sag, schreib's auf, ja? Das wäre doch toll. Und dann entstanden zwei Texte eines Romans. Naja, und dann haben wir mit klein wenig Mühe das zu einem Text zusammenbauen können. Und es waren ganz wenig Überschneidungen, weil wir jeweils die Schwerpunkte anders gelegt hatten.
Nach den positiven Erfahrungen, die Joko und Petra Frerichs bereits aus früheren Veröffentlichungen gemacht haben, entschließen sich die beiden, ein gemeinsames Buch herauszugeben, welches 2011 unter dem Namen Lesespuren – Notizen zur Literatur erschien. Leseanregungen quer durch die Literaturgeschichte lassen sich hier in kurze Essays verpackt finden. Abwechselnd schreiben die beiden ihre Erfahrungen und Empfindungen beim Lesen, ihre Gedanken zu den Autoren nieder.
Das war eigentlich eine Idee, mal über Literatur stärker zu reflektieren. Wenn Sie viel lesen, dann rauscht auch sehr viel an Ihnen vorbei. Und wenn man anfängt, sich Gedanken über Strukturen zu machen und mal ein bisschen einsteigt in Motive und auch in Themen des Gelesenen, dann muss man sich schon mal hinsetzen und versuchen, das zu fixieren.
In diesen Literaturbesprechungen wird bereits auf den ersten Blick deutlich, worauf es den Autoren ankommt: Subjektivität. Der Leseeindruck der diskutierten Werke von beispielsweise Christa Wolf, Peter Handke, Jürgen Becker oder auch Miguel de Cervantes soll möglichst unverfälscht dargestellt werden. Die besprochenen Werke lesen die beiden immer im Gesamtkontext des Opus des Autors. Das Gefühl und die fließenden Gedanken beim Lesen sind dabei sinnstiftend für die Texte, die sich im gemeinsamen Werk der beiden finden. Bewusst will man sich nicht am Feuilleton oder an der Sekundärliteratur orientieren. Die beiden wählen Werke, die sich mit Krisen auseinandersetzen und die radikal das eigene Lebensumfeld analysieren. Leidenschaftlich wirkt Joko Frerichs etwa in seinem Essay für den zu wenig bekannten Autor Albrecht Fabri. Für Petra und Joko Frerich sind die Autoren interessant, die sich ohne Beschönigung mit Lebenskrisen auseinandersetzen. So entwickelt sich ihre Leidenschaft für das Werk von Dieter Wellershoff, dem die beiden Anfang dieses Jahres gar ein komplettes Buch gewidmet haben. Leben braucht keine Begründung, ist der Titel. Das Faszinierende an Dieter Wellershoff war für die beiden, dass die Protagonisten seine Erzählungen aus der Normalität auszubrechen versuchen. Wellershoff gelingt es, dem Leser die Normalität des Alltags in vielerlei Hinsicht als eine Fremde vorzuführen, liest man in der Schlussbetrachtung des Buches. Die Struktur der Figuren, die ins Leere laufende Kommunikation seiner Protagonisten, all das machen die Erzählungen, Essays, Hörspiele oder Gedichte von Wellershoff für die Frerichs so spannend. Durch die Handlungen, die Wellershoff inszeniert, lassen die Figuren den Leser immer wieder die Realität hinterfragen. Bevor das Buch entstand, reflektierte jeder auf seine Art über Wellershoff. Vorerst in Form eines Essays, was sich auch in den Lesespuren findet.
Irgendjemand kam auf die Idee, ihm doch den Text mal zuzuschicken. Und Wellershoff war sehr angetan und hat uns auch ermuntert, doch weiterzuschreiben. Und das haben wir gemacht.
Die positive Resonanz von Dieter Wellershoff führte letzten Endes auch zur Entstehung des Buches. Stolz berichtet Joko Frerichs, dass Wellershoff begeistert war, wie das Ehepaar über sein Werk reflektiert. Die subjektive Erfassung des Textes jenseits von Sekundärliteratur und Forschungsmeinungen interessierte ihn sehr. Wellershoff ist für Petra und Joko Frerichs aber auch noch aus einem anderen Grund interessant.
Bei Wellershoff gehört zur Normalität auch die Katastrophe, gehört der Ruin, der wirtschaftliche, der erotische Ruin. Alle Formen des Scheiterns gehören zum normalen Leben. Und ich glaube, das ist verdammt realistisch. Schauen Sie sich den Alltag an. Die Menschen sind ja durchaus nicht immer nur glücklich, sondern es ist ja auch eher eine Ausnahme.
Spricht man mit Joko Frerichs über seine Veröffentlichungen, gewinnt man schnell den Eindruck, dass das Schreiben und das Lesen immer wieder ein weiteres Teil im Puzzle seines Lebens sind. Seine Lyrik ist ihm das Liebste unter all den Formen des Schreibens, mit denen er sich beschäftigt hat. Literatur als Medium der Selbstreflexion könnte man Teile seines Werkes wohl nennen. Petra und Joke Frerichs haben ihre Leidenschaft zu ihrem gemeinsamen Projekt gemacht. Selbstreflexion, das Erweitern des eigenen Horizonts und vor allem das Nachdenken über das Leben und die Kunst findet der Leser in den Texten der beiden. Und er kann sich ein Stück weit anstecken lassen von der Begeisterung, die man in jedem Wort der Texte findet. Außerdem gelingt es den beiden außerordentlich gut zum Lesen anzuregen. Sie geben eine kleine Leseanleitung, die Platz lässt für eigene Erfahrungen, aber vor allem machen die Literaturbesprechungen der Frerichs Lust, die besprochenen Autoren zu lesen.
Melissa Beil über Petra und Joke Frerichs. Leben braucht keine Begründung. Das Buch von Joke und Petra Frerichs über Dieter Wellershoff ist bei Books on Demand erschienen. 248 Seiten, 26,90 Euro. Dort liegen auch die Lesespuren von Petra und Joke Frerichs vor. Diese umfassen 260 Seiten und kosten 27,90 Euro. Auf die 1979 in Linz geborene Theresa Breauer konnten Leser bereits 2010 als Illustratorin des genialen Kinderbuchs »Die Gans im Gegenteil« von Wolf Haas aufmerksam werden. Breauers erste eigene Buchveröffentlichung war das ebenfalls illustrierte Buch »Taubenbriefe von Stummen an anderer Vögel Küken«. Für ihren ersten Roman, Für den Herrscher aus Übersee mit Titel, wurde Theresa Breauer im Oktober 2012 auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Aspekte Literaturpreis ausgezeichnet. Unser Kritiker ist Martin Schimek.
Der Göttinger Waldstein Verlag bemüht sich wie kaum ein anderer der größeren deutschen Editionshäuser darum, die junge zeitgenössische deutschsprachige Literatur zu fördern, auch wenn absehbar ist, dass daraus kein kommerzieller Erfolg zu erzielen ist. Inzwischen anerkannte Autoren wie Sabine Peters, Maya Hadalapp oder Lukas Bärfuß haben dort inzwischen einen Ort gefunden, der offen ist für eine eigenwillige, bisweilen auch experimentelle und gewagte Prosa, die Trends und Moden zuwiderläuft und auf ihrer individuellen Qualität beharrt. Mit dem Debütroman der 33-jährigen Österreicherin Theresa Breauer ist nun eine weitere Autorin hinzugekommen, die eigensinnig erzählt, die Poesie der Sprache und Bilder gegenüber einer effektgeladenen Handlungsdramaturgie bevorzugt und somit nicht unbedingt jedermanns Geschmack trifft. Schon der Titel ihres ersten Buches ist nicht gerade romanhaft. Für den Herrscher aus Übersee nennt sie ihn, einer Widmung ähnlich, und insgesamt macht der Roman auch den Eindruck, als sei er eine Hommage an vergangene Zeiten, an fernliegende, pittoreske Orte und außergewöhnliche Menschen. Gleich der erste Abschnitt, verwirrt durch eine Situation, die an ein Kinderbuch erinnert und eine ungewöhnliche Perspektive suggeriert, aus der heraus erzählt wird.
In einem bogenförmigen Fluggerät, unten drei Räder, hinten ein Propeller, oben ein weißer Schirm, der geschnitten ist wie ein Lindenblütenblatt, sitzt, den Helm über den Kopf gezogen, die Handschuhe über die Finger, ein Tuch um den Mund, die Fliegerin. Vor ihr fliegen in V-Formation die Vögel, weiß, grau, mit eingezogenen Patschfüßen und in den Wind gestreckten Schnäbeln.
Diese Beschreibung und Sprache, das merkt man sofort, ist genau und aufs Detail gerichtet. Das Bild ist gesehen, festgehalten und koloriert fast wie eine Illustration. Dementsprechend operieren auch alle die vielen folgenden Sätze und Bilder in Theresa Breauers knapp 140-seitigem Roman mit einer Konsequenz und Beharrlichkeit in einer verspielten Diktion, die man bewundern kann. Die Frage ist, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Und da wird es schon ein wenig schwieriger. Der Rahmen bildet eine einfache Ausgangssituation. Ein Geschwisterpaar, wohl Junge und Mädchen, wobei der Knabe der Jüngere ist, sind bei ihren Großeltern auf dem Land, während die Eltern sich auf einer Weltreise befinden und von den abgelegenen Orten jeden Tag eine Postkarte an die Kinder schicken, die ihnen vom Großvater vorgelesen werden. Durch diese Reisesplitter, die durch ihre Händchen wandern und später in ihrem Zimmer wie auf einem Rundflug an den vier Wänden entlang festgesteckt werden, lernen sie allmählich die Buchstaben kennen und auch das Lesen, indem sie V und W, A und O zu unterscheiden wissen. Das ist ein wenig aufgesetzt und nicht leicht nachvollziehbar, aber es ist auch nicht so wichtig. Denn im Vordergrund steht der Großvater, der ein verrückter Kerl sein muss. Er raucht und trinkt gern Bier und erzählt seinen Enkeln merkwürdige Geschichten, die vor allem mit der Fliegerei zu tun haben. und er muss dies so überzeugend tun, dass die beiden in dem Haus, in dem es Hühner, einen Fasan, einen Pfau und eine Voliere mit Singvögeln gibt, gleichsam mit den Flügeltieren das Fliegen lernen und mehr in der Luft der Fantasie zu sein scheinen als auf dem Boden der Realität.
Die Fliegerin genießt das letzte Stück der Überquerung des großen Sees. Sie redet den Vögeln gut zu, lobt sie, zeigt aufs Ufer, wo schon Busse sichtbar sind und davor winzig klein die Menschen, die auf die Landung der Fliegenden warten. Bald hört sie das Klatschen der Wartenden und sieht deren freudiges Winken. Sie verliert an Höhe und hält auf das Ufer zu. Die Vögel quietschen und schnattern, werden schneller, fallen knapp vor den jubelnden Menschen steil ab und landen mitten unter ihnen. Gleich darauf trifft die Fliegerin ein.
Theresa Preauer scheint von diesem Motiv des Fliegens regelrecht besessen. Sie zeigt es uns in einer Unzahl von Bildern. Denn zugleich flicht sie in der Darstellung des knorzigen Großvaters Episoden ein, die ihn als jungen Flieger zeigen, der irgendwann einmal irgendwo mit einer einmotorigen Maschine notgelandet ist, während seine spätere Frau, die wir als Großmutter kennenlernen, das gleiche Schicksal teilte, und so haben sich die beiden gewissermaßen beim Fliegen getroffen. In den Augen der Kinder ist, wegen ihrer Kleidung, diese Frau eine Japanerin. Der junge Großvater, so heißt es, und die Japanerin sind mit ihren kaputten Flugzeugen auf irgendeinem Rollfeld gelandet und versuchen, die Flugzeuge zu reparieren. Dabei verliebt sich der junge Großvater in seine zukünftige Frau und will mit ihr nach Hause fliegen, zu dem Ort, aus dem er stammt. Während man die kindliche Perspektive der Ich-Erzählerin immer noch nachvollziehen kann und endlosen mit und manchmal verbundenen Sätzen folgt, wird es bei diesen Erinnerungsschüben im Roman schwierig, sich in die Vorstellungen der Autorin einzufühlen. Sie hat uns auch in dem Meer ihrer illustrativen Imagination keine Bojen gesetzt. Es gibt keine Namen, keine Orte, keine Jahreszahlen. Vergangene Zeiten gehören einfach zur Weltgeschichte. Landschaften bestehen aus dem Dunst über den Tälern und den Farben der sinkenden Sonne. Anfangs ist das reizvoll, eben weil es der kindlichen Vorstellungswelt entspricht. Aber ein Roman sollte etwas mehr sein als die endlos erscheinende Ansammlung von Variationen zu einem einzigen Thema. Es ist wohl noch keinem gelungen, durch Davonfliegen dem alltäglichen Konkreten zu entkommen, denn wo man ankommt, begegnet man erneut der Realität. Gerade Realität und Konkretes sind es jedoch, die Theresa Preauer ausspart, wohl ganz bewusst und äußerst konsequent. Ihr Buch ist die poetisch gemeinte Wiedergabe eines ästhetischen Zustands, der Aufhebung von unten und oben. Ihr Fliegen ist ein Gedankenflug. Wer nur träumen will und sich Erlebnisse lieber erdenkt, mag sich in diesem Roman aufgehoben fühlen. Die Autorin zumindest hat einen mutigen Anlauf zu einem Luftsprung genommen, doch es ist gewiss, dass sie bald wieder mit beiden Beinen auf dem Boden landen wird, wir hoffen, in ihrem nächsten Roman.
Martin Schimek besprach den Roman Für den Herrscher aus Übersee von Theresa Preauer. Dieser ist, wie gehört, im Wallstein Verlag erschienen, umfasst 140 Seiten und kostet 16,90 Euro. Aus dem literarischen Leben zu vermelden ist heute noch die Geburt eines Verlagsgiganten. Die Gerüchte über eine Fusion der Großverlage Penguin und Random House, über die der Büchermarkt bereits am Freitag berichtet hat, haben sich bestätigt. Der neue Verlag unter dem Namen Penguin Random House soll 2013 Wirklichkeit werden. Wie die Eigentümer der beiden Verlage, Bertelsmann und Pearson, heute bekannt gegeben haben, wollen sie ihre jeweiligen Buchverlage der englischsprachigen und der spanischsprachigen Welt in der zweiten Jahreshälfte 2013 in einem Unternehmen zusammenführen. Bertelsmann will 53% der Anteile an Penguin Random House halten, Pearson 47%. Markus Dohle von Random House soll CEO des neuen Verlages werden, John Makinson von Penguin Chairman of the Board of Directors. Die deutsche Sparte von Random House mit Verlagen wie Goldmann, Heine oder Knaus ist von dieser Fusion nicht betroffen. Sie soll auch weiterhin unmittelbar an die Gütersloher Konzernzentrale von Bertelsmann berichten. Mehr zu den Hintergründen und den möglichen Folgen dieser Elefantenhochzeit im internationalen Verlagsgewerbe erfahren Sie um 17.35 Uhr bei den Kollegen von Kultur heute. Nach uns und den Nachrichten erwartet Sie nun mein Kollege Arndt Reuning, wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik, unter anderem mit einem Beitrag über die Rechenkünste von Delfinen. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Schick.